In vielen Ländern gibt es Nationalgerichte, ganz besondere Rezepte, die man nur so in dieser Gegend kocht. Es ist ein Teil der Volksidentität. Nun, ich als Schweizer frage euch, was ist das österreichische Nationalgericht? Wiener Schnitzel. Ja, was ist Österreich? Und die Vorarlberger haben natürlich geantwortet, Käseknöpfle. Aber die Wiener stimmen da nicht mit ein. Also da sieht man schon, wie Identität eine wichtige Sache ist. Welche Identität haben wir? Und ist uns solch eine Zugehörigkeit wichtig? Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, damit wir den Vater im Himmel kennenlernen dürfen. Und du hast uns eingeladen, dass wir Kinder vom Vater im Himmel werden dürfen. Du willst uns führen durch unser Leben, besonders auch durch dein Wort. Und darum bitte ich dich, schenk du mir auch die richtigen Worte heute. Hilf du uns, durch deinen Heiligen Geist dein Wort richtig zum Verstehen. Ich danke dir dafür. Amen. Da ihr Kinder des Herrn eures Gottes seid, sollt ihr euch niemals wegen eines Toten die Haut einritzen oder die Haare über der Stirn abrasieren. Ihr seid für den Herrn euren Gott geheiligt. Er hat euch unter allen Völkern der Erde zu seinem Eigentum erwählt. Ihr dürft keine Tiere essen, die der Herr verabscheut. Das sind die ersten drei Verse. Ihr seid Kinder Gottes und die Identität der Israeliten hängt an der Entscheidung Gottes, sie als sein Volk anzunehmen. Diese Wahl Gottes wirkt in das praktische Leben der Israeliten hinein. Die umliegenden Völker hatten Sitten und Gebräuche im Umgang mit dem Tod, indem sie ihren Schmerz über den Verlust der Verstorbenen auch körperlich sich zufügten, indem sie ihre Haut geritzt haben, Schnitte. Man sieht das auch heute noch besonders in afrikanischen Gegenden. Manche Leute sind entstellt durch Narben. Der seelische Schmerz soll auch körperlich spürbar sein. Doch durch den Glauben an den lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Tod für die Israeliten nicht mehr das Ende, sondern sie erwarten ein Wiedersehen im Himmel. Und Jesus selbst sagte, habt ihr nie in der Schrift von der Auferstehung gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagte Gott, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also ist er der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ich finde das so ein interessanter Satz. Wer zieht diese Schlussfolgerung? Ja, wir denken vielleicht, okay, diese damals hatten ihn als ihren Gott und deshalb nennt er sie so. Aber Jesus sagt, weil Gott sie so persönlich nennt, bedeutet das, dass sie leben, weil Gott ein Gott der Lebenden ist. Das Leben nach dem Tod ist Realität. Dieser Glaube an den lebendigen Gott, der uns auch das Leben nach dem Tod schenkt, soll nun also nicht mit der Hoffnungslosigkeit der götzenanbetenden Völker vermischt werden. Da gibt's eine klare Grenze. Dein Glaube soll durch dein Handeln und Tun sichtbar werden, aber auch dadurch, dass du bestimmte Dinge nicht tust. Und für uns stellt das die Frage, Was ist unsere Identität? Wir als Christen, was sagt das Alte Testament für uns heute? Was für einen Ausdruck hat unsere Identität von Gott her? Sind wir uns bewusst, dass wir das durch unser Tun ausdrücken? Oder leben wir gedankenlos in den Tag hinein? Zeigt unser Leben, dass für uns nur das Leben hier auf der Erde wichtig ist und wir Angst haben, entweder irgendetwas zu verpassen oder in irgendwelche Schwierigkeiten hineinzukommen und deswegen Talismane und solche Sachen brauchen? Fürchten wir uns vor dem Tod oder ist unsere Liebe zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus, unserem Retter, so groß, dass wir im Vertrauen auf ihn Ruhe und Geborgenheit finden? Nun, die folgenden Verse 4 bis 21, da müssen wir uns die Frage stellen, stiftet uns unsere Essenskultur die Identität als Kinder Gottes? Müssen wir auf irgendwelche Speisegebote achten? Sollen wir durch unsere Essensgewohnheiten irgendein Statement machen? Was zeigt unsere Identität als Kinder Gottes? Nun, ich habe auch schon mal Christen sagen gehört, schon vor dem Gesetz im Garten Eden, da wurden keine Tiere geschlachtet. Also, wir dürfen keine Tiere essen. Punkt. Das war ihr Statement, ihre Beziehung ins Paradies. Deshalb leben manche vegetarisch oder vegan. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was war die Einstellung, die Jesus hatte? Er als der Sohn Gottes, wie hat er gelebt, wie hat er gegessen, was lesen wir? Und wir haben nur gelesen, dass er wie ein normaler Israelit gegessen hat, keine Besonderheiten, keine Heuschrecken, kein wilder Honig. Nein, sie haben sogar gesagt, Fresser und Säufer, also nicht extrem auf die schlanke Linie geachtet. Ja, was ist das, was wir davon lernen sollen? Für welche Einstellung sollen wir kämpfen? Oder auf der anderen Seite, was machen solche Regeln mit uns? Fühlen wir uns besser als die anderen, weil wir bestimmte Dinge essen oder eben nicht essen? Verachten wir andere, weil sie gerade diese Dinge essen oder diese Feiertage halten und so weiter? Paulus hat das Thema auch mal aufgegriffen. Ich habe eine interessante Seite im Internet gefunden. Biblisch kochen, ein kulinarisches Gemeindeprojekt. Der erste Satz darin war, da die Bibel keine ausformulierten Rezepte liefert, kann hier der Fantasie freien Lauf gelassen werden. Die Auswahl der möglichen Gerichte ist vielfältig. Sehr, sehr interessant. Sollen wir mal solch einen Kochkurs machen? Ich fand es so interessant. Die Bibel hat so viele Kapitel und so viele Bücher über ganz bestimmte Sachen und über Dinge, bei denen ich mich wundere, weshalb die da drin stehen. Aber es hat keine Rezeptesammlung. Da gibt es Speisegebote im 5. Mose, aber kein Rezept dazu. Was soll ich damit machen? Also für mich liegt der Schwerpunkt in diesem Abschnitt darauf, dass die Israeliten nicht Rituale und Gebräuche der umliegenden Völker übernehmen sollten. Das ist eigentlich der Punkt. Und wenn man quer durch das Alte Testament liest, dann haben die anderen Völker Mäuse gegessen und alles Mögliche für ihre Rituale verwendet. Davon sollen sie sich fernhalten. Keine Gebräuche der Völker rundherum, die mit ihrem Götzendienst zusammenhängen, übernehmen. Punkt. Nun, Jesus sagte zu den Jüngern in Markus 7, 18 bis 20, versteht ihr es denn auch nicht? Fragte er, begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und dann wird es wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Kleine Anmerkung, vor zwei Wochen hatte Cameron Tate eine Predigt über, wie Jesus die Gedanken der Jünger in Worte verwendet hat und sie damit schlussendlich bloßgestellt hat. Und das ist genau der Abschnitt davor. Einfach mal zu schauen, wo ist der Zusammenhang? Und kann der, der da predigt, wirklich so etwas sagen? Nun, bei diesem Abschnitt, da war Petrus dabei. Der hat das gehört. Und es ist die Frage, ob er das verstanden hat. Denn Jesus musste noch einmal dem Petrus eine Sonderlektion erteilen, als er in Joppe eine Vision von Gott bekam. In einem großen Tuch waren verschiedene unreine Tiere und Gott forderte ihn auf, davon zu essen. Die Antwort von Petrus war, niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Doch Gott sagte zu ihm, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Puh, das war eine Lektion. Und nachher musste er mit ansehen, wie Gott seinen Heiligen Geist auf römische Bürger ausgoss, ohne dass sie irgendwie dafür gebetet hatten. Gott hat einfach gehandelt und hat gezeigt, auch die Römer, auch die Heiden sind die, die ich retten will. Nun, denken wir wirklich, Gott urteilt über unsere Essensgewohnheiten? Steht und fällt unsere Identität als Kinder Gottes nicht viel mehr mit unserer Nachfolge und unserer Beziehung zu Jesus Christus? Nun, im nächsten, ich nehme ein paar Verse raus aus den Speisegeboten. Bei den folgenden verbotenen Tieren erinnerte ich mich an die Eskimos, die fast das ganze Jahr von Robben und Walfischen lebten. Vielleicht kamen auch mal ein Eisbär vorbei oder ein Seeadler und Möwen und die landeten dann auch auf ihrem Teller, aber Gemüse hatten sie keins. Da oben wächst Schnee und Eis. Also, diese Menschen, die hätten nie die Chance gehabt, sich Gott wohlgefällig zu ernähren, wenn dieses Speisegebot wirklich Gottes Maßstab an unser Leben wäre. Und dann denken wir doch auch mal an unsere eigenen Essensgewohnheiten. Da ist von Wassertieren die Rede, aber wir essen nicht nur die Fische, die Flossen und Schuppen haben. Nein, wir essen natürlich auch Krabben und Muscheln und etc. Ja, nicht jeder, aber doch einige. Und wir genießen es unter Umständen sogar. Ja, und dann bei den anderen Tieren hören wir auf. Das Schweinsschnitzel, das ist österreichische Tradition. Gut, ein Wiener würde vielleicht sagen, nein, stimmt nicht, es ist das Kalbsschnitzel. Und damit wäre er auf der richtigen Linie. Okay. Für uns ist natürlich die Frage, müssen wir jetzt noch tiefer graben bei diesen Essensgeboten? Sollen wir da etwas aus den Eigenschaften der Tiere herauslesen? Zum Beispiel, dass wir rein sind, wenn wir Gottes Wort nicht einfach nur herunterschlucken, sondern es in unseren Herzen bewegen. Das wäre jetzt ein Symbol für die Wiederkäuer. Oder auf der anderen Seite, dass wir nicht wie Raubtiere und Raubvögel uns am Unglück anderer freuen, also Aas fressen oder über die schlechten, verwesenden Teile ihres Lebens tratschen sollen. Okay, das könnte man irgendwo auch herleiten. Aber ich denke, wir müssen nicht überall ganz so tief graben. In der Apostelgeschichte lesen wir ab Kapitel 15, dass die Christen sich nicht an die Gesetze des Mose halten mussten. Weder an die Beschneidung, die wurde ja auch vor der Gesetzgebung eingeführt, noch an die Speisegebote, außer dass sie sich nicht an Götzenopfern beteiligen sollten und die Unzucht meiden sollten. Und da sehen wir, dass das Festhalten an den Gesetzen nur Streit verursachte und nicht die Anbetung und die Nachfolge Gottes förderten. Paulus hat in mehreren Briefen davor gewarnt, sich in solche Streitereien einzulassen. In dem Ganzen wird sichtbar, dass die Identität der Kinder Gottes aus einer bereinigten Beziehung zu Gott besteht und dadurch auch die Beziehungen zu den Mitmenschen beeinflusst werden. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und gleichzeitig meinen Nächsten hassen. Das hat auch Jakobus ganz klar gesagt. Die Barmherzigkeit Gottes prägt unser Leben. Im Vers 21 sagt Mose, esst kein verendetes Tier, denn ihr seid für den Herrn euren Gott geheiligt. Ihr dürft es den Ausländern, die bei euch leben, geben oder verkaufen. Sie können es essen. Kocht ein Ziegenböckchen nicht in der Milch seiner Mutter. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, was uns das sagen soll? Ich habe mir mal die Gewohnheit gemacht, nicht immer alles analysieren zu wollen und Sachen, die ich nicht ganz verstehe, einfach auch mal auf die Seite zu schieben. Aber wenn man die Predigt macht, dann sollte man sich mehr Gedanken machen. Nun, unser Leben als dem Herrn geheiligte Kinder Gottes soll also von Barmherzigkeit geprägt sein und nicht vom Urteil über Andersgläubige. Also hier ging es um die Sachen, die die Israeliten nicht essen durften. Aber sie hatten Ausländer unter sich, die sich dem Volk angeschlossen hatten, aber noch nicht zum Judentum konvertiert waren, also noch nicht jetzt das Gesetz als für sich maßgebend angenommen hatten. Sollten sie jetzt diese Leute auf die Art missionieren, indem sie diese Fleischteile, die schon einen Wert hatten, die man eigentlich gesund essen konnte, irgendwie vergraben sollten und sagen, da dürft ihr nicht dran und ihnen damit sagen, hey, das ist falsch, davon zu essen? Nein, sie durften es ihnen geben, sie mussten es nicht vernichten, Sie durften sogar noch Geld dafür verlangen, wenn sie wollten. Aber Gott hat ihnen Barmherzigkeit nahegelegt. Du kannst es auch verschenken, weil für dich ist es ja nichts wert. Aber für den anderen ist es etwas wert. Also, wie gehen wir mit den Ungläubigen um uns herum um? Ständig unterdrücken, irgendwie alles vorhalten, was sie falsch machen, oder ihnen ein gutes Vorbild sein, indem wir Gottes Liebe, Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Langmut, ja, all das, was wir in den Früchten des Heiligen Geistes sehen, auch ausleben, die sind nicht nur für uns allein, sondern dass die sind dafür da, dass die Menschen um uns etwas davon haben. Ja, vielleicht war das Kochen des Ziegenböckens in der Milch seiner Mutter ein Fruchtbarkeitsritual der Kanaaniter. Es steht nicht ausdrücklich da. Es gibt viele Analytiker, die das so interpretiert haben. Vielleicht ist es aber auch einfach ein Hinweis auf ethisch verantwortliches Handeln. Also es ist ja schon ein Leid für eine Mutter, wenn sie das Kind verliert. Aber dann noch ihre Milch verwenden, um das Kind darin zu kochen, ist eigentlich hartherzig. Frage für uns. Ich glaube, es hat auf jeden Fall etwas mit Barmherzigkeit zu tun. Barmherzigkeit, die in unserem Leben sichtbar werden soll. Als Kinder Gottes müssen wir uns die Frage stellen, was unterscheidet uns von der Welt um uns herum? Gibt es Dinge, die zentral, elementar sind, die wirklich wichtig sind? Und wir denken da an viele christliche Richtungen, die es mit Kleider ausdrücken, die es mit bestimmtem Verhalten ausdrücken, zum Beispiel keine modernen Geräte benutzen oder so. Ja, was ist unsere Identität als Familie Gottes? Oder sind es bestimmte Essgewohnheiten oder Kleidungsvorschriften? Oder sehen die Menschen um uns herum in unserem Leben das Friedensangebot und die Vergebung Gottes? Können wir das zeigen, indem wir Menschen Vergebung zusprechen, die keine Vergebung von uns erwarten? Weil Gott uns vergibt und wir nur selber gesund sein können, wenn wir vergeben. Sonst entwickelt sich Bitterkeit, Hass und alles Unmögliche. Ja, wir nehmen uns nun 2 Minuten Zeit, um in der Stille Gott zu fragen, wie er durch diesen Text in unser Leben hineinreden will und wie er uns die Identität als Kinder Gottes bewusst machen will. Ich beginne dann mit Gebet und ihr könnt euch dann anschließen mit den Sachen, die euch über diesen Text wichtig geworden sind. Wir werden nachher kurz unterbrechen und ein paar Gebetsanliegen weitergeben, für die wir dann auch noch beten. Wir nehmen uns jetzt 2 Minuten Zeit zur Stille.